Ja, es ist Abraham, der Gehorsame, Mose, der engste Freund Gottes, David, der Geliebte, Jesaja, der Helfer, aber Josef, der Gerechte? Schon im Video und im Anfang der Josefsgeschichte, die Boas gerade vorgelesen hat, kommen doch Zweifel auf, wie Josef diesen Ehrentitel überhaupt verdient hat, der Gerechte. Er ist doch vielmehr selbstverliebt, verwöhnt, überheblich, arrogant, ein eingebildetes Großmaul, das im Luxus schwelgt. Dennoch, die jüdische Tradition hat ihm diesen Ehrentitel gegeben, der Gerechte. Hat er diesen Ehrentitel verdient? Dafür müssen wir uns die Lebensgeschichte von Josef anschauen, die ihren Anfang im eben Gehörten hat. Und in diesen wenigen Versen, im 37. Kapitel des Buches Genesis, steckt das ganze Dilemma der Josefsgeschichte. Da ist Josef, der verwöhnte Lieblingssohn seines Vaters Jakobs. Warum ist er der Lieblingssohn? Weil Josef Jakob an seine geliebte Frau Rahel, die verstorben ist, erinnert. Und deshalb gönnt Jakob seinem Sohn Josef alles. Josef hat eine Sonderstellung. Er trägt die schönsten Kleider. Er bekommt als einziger der 12 Söhne von Jakob einen wertvollen, besonderen, wunderschönen Mantel geschenkt. Und dieser teure Mantel ist nicht nur schön, sondern er verdeutlicht etwas. Nämlich, du kriegst kein Arbeitergewand, um hart zu arbeiten, sondern du kriegst einen Anzug zum Flanieren. Der Mantel ist ein wichtiges Zeichen, wie Jakob seinen Sohn Josef verwöhnt. Er muss nicht arbeiten. Die 11 anderen Brüder müssen schuften. Und Josef genießt diese Privilegien. Dandy-like, er stolziert herum, um aller Welt zu zeigen, ich bin der Auserwählte, ich bin etwas Besseres als ihr und als alle meine Brüder sowieso. Und Josef genießt es, genießt die Blicke, Josef möchte beachtet werden. Und das macht ihn natürlich unbeliebt. Niemand liebt einen solchen Fatzke. Und natürlich weckt das auch den Neid der Brüder. Dann, auch das ein kleiner Vers, aber der etwas sehr deutlich macht, Josef verpetzt seine Brüder immer wieder. Er schwärzt sie an bei seinem Vater. Auch das trägt natürlich zum Hass der Brüder bei. Und dann, wir haben es gehört, erzählt Josef auch noch seinen Traum. Und ach, welch Wunder, natürlich dreht sich der Traum nur um ihn. Er ist im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum dieses Traumes und die anderen Protagonisten sind nur da, um sich vor ihm zu verneigen und ihm zu huldigen. Willst du etwa unser König werden und über uns herrschen, fragen die Brüder und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seiner Worte. Es ist also nicht nur die Vorliebe des Vaters, die den Neid weckt, sondern auch das Verhalten Josef, sein eigenes Verhalten, weckt den Hass. Und spannenderweise und interessanterweise ist die Stelle nach diesem Traum auch die einzige Stelle, als Jakob endlich auch mal schnauft und sagt, du Fatzke, du bist echt ein Depp, Josef. Das heißt in der Bibel, dass sich Jakob darüber ärgerte, über diesen Traum und das ihm ankreide. Es ist die einzige Stelle in 13 Kapiteln, wo Jakob auch mal über seinen geliebten Sohn den Kopf schüttelt. Da hat Josef wirklich mal übertrieben. Kein Wunder also, dass nach diesem Traum die Brüder sich entschließen, den bevorzugten Josef um die Ecke zu bringen oder in die Wüste zu schicken, im wahrsten Sinne des Wortes, entweder durch Mord oder durch Sklavenverkauf, das ist egal. Aber es sollte doch endlich mal die Möglichkeit sein, dass der Vater die Liebe über alle Brüder verteilt und nicht nur seinem einzigen geliebten Lieblingssohn Josef gibt. Auch die anderen Brüder, die anderen Söhne liebt und wertschätzt. Ist Josef weg? Finden vielleicht endlich die anderen Brüder den Zugang zu ihrem Vater, den sie so ersehnen. Auf den Gedanken, dass sie das Herz des Vaters zerbrechen, dass sie Kummer und Sorge bereiten, wenn sie Josef um die Ecke bringen, kommen sie gar nicht. Denn sie sind so von ihrer Enttäuschung und ihrem Hass, ihrem Neid und ihrem Groll gelenkt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist der Vater Jakob. Und um es ganz harsch zu sagen, der Jakob ist ein schlechter Vater und Jakob ist ein schlechter Pädagoge. Denn man bevorzugt nicht ein Kind gegenüber den anderen Geschwistern. Das macht man nicht. Das weiß jeder, der Kinder erzieht. Man bevorzugt nicht ein Kind und stellt es heraus. Man tut dem Kind nichts Gutes damit, man tut den Geschwistern nichts Gutes damit, man tut der ganzen Familie nichts Gutes damit. Merkt er nicht, dass er damit Neid und Missgunst bei den Brüdern weckt? Mehr noch, warum schickt er denn seinen Sohn etwas später in der Geschichte nach Sichem, seinen Lieblingssohn Josef, der natürlich im Anzug in die Wüste geht, um nach den hart arbeitenden Brüdern zu gucken? Merkt er nicht, dass er seinen Sohn Josef damit in Gefahr bringt, dass der Groll schon so groß ist, dass das auch ein schlimmes Ende nehmen kann? Und als die Brüder zurückkehren und dem Vater sagen, dein Sohn Josef ist von einem wilden Tier gerissen worden, dann nimmt das völlig hin. Er stellt keine Nachforschungen an oder will mal insistieren und sagen, wie ist es dazu gekommen? Glaubt er etwa die Geschichte oder hat er sogar Zweifel? Also diese Passivität ist auf alle Fälle sehr schwerwiegend. Ihr merkt, mir fällt es schwer, diese Familie zu mögen. Und ich glaube, es fällt auch schwer, diesen Josef zu mögen. Vielleicht hat man einen Hauch Mitleid, wenn man dann hört, dass er in die Sklaverei verkauft wurde. Aber ein sympathischer Typ ist dieser Josef nicht. Und dennoch bezeichnet ihn die jüdische Tradition als Gerechten. Warum? Und dies hat am Ende des Lebens, am Ende der Geschichte mit Josef zu tun. Denn als Gerechter, da ist sich das Judentum einig und betont es immer wieder, als Gerechter wirst du nicht geboren, sondern du wirst gerecht im und durch dein Leben. Und wir haben es im Video gesehen. Während der großen Hungersnot kommen dann die 11 Brüder, die Josef verkauft haben, um ihn ein für alle Mal loszuwerden und ihn nur nicht umgebracht haben, weil die Gier nach Geld noch größer war. Sie kommen an den Hof. Und Josef hat zwischenzeitlich eine erstaunliche Karriere gemacht. Vom Sklaven über die Hausverwaltung, zum Gefängnisausseher bis zur rechten Hand des Pharaos. Und damit ist er der zweitmächtigste Mann der damaligen Welt. Und gleichzeitig erfahren wir, dass diese Karriere aber nicht geradlinig war und nicht ohne Probleme gesäumt war, sondern es gab nach jedem Fortschritt einen Rückschritt. Jahrelang war er im Gefängnis, zu Unrecht. Trotz zugesagter Hilfe wurde er dort vergessen. Er wurde als Sklave missbraucht. Und all das geschah fernab der Heimat, fernab des geliebten Vaters und im Hintergrund immer noch der Hass der Brüder. Und nun stehen diese Brüder vor ihm und sie brauchen seine Hilfe. Sie brauchen seine Hilfe, denn er konnte durch kluges Wirtschaften, er kann durch kluges Wirtschaften ganz Ägypten und die ganze Welt vor dem Hungertod bewahren. Und nun hat Josef Macht und die Brüder sind ohnmächtig. Nun geht es ihm gut und ihnen schlecht. Nun steht er oben und sie sind ganz unten und nun brauchen die Brüder ihn, nicht mehr er sie. Und an diesem Punkt hätte Josef so viele Gründe gehabt, seinem Groll, seiner Bitterkeit, seinem Zorn Raum zu geben und sich endlich zu rächen. Nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schön, dass ihr da seid. Guck, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ich bin hier oben und ihr seid hier unten. Und jetzt gnade euch Gott. So hätte Josef reagieren können. Und es wäre auch zutiefst menschlich und normal gewesen, nach all dem, was er erlitten hat. Dass er nicht Schwamm drüber sagt, sondern es seinen Brüdern vorwirft und sagt, und jetzt zieht nach Hause und guckt selbst nach euch. Josef wurde immer wieder von Menschen enttäuscht, von seinen Brüdern, von seinem Vater, von Freunden in Ägypten, sogenannten Freunden, von Arbeitskollegen. Und was macht er? Er gibt seinem Groll und seiner Bitterkeit eben nicht den Raum, der ihm eigentlich zugestanden hätte, sondern er rächt sich nicht. Er steht aufrecht da und gibt all seine negativen Gefühlen keinen Raum. Ich glaube, weil er klug ist. Ich glaube, weil er möchte, dass sich in seiner Familiengeschichte nicht Muster wiederholen, die er jahrelang erlebt hat und die sich in seiner Familiengeschichte über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte fortgesetzt haben. Muster, die das Leben zerstören und Hass fördern und das eigene Leben kaputt machen. Schon die Urahnen von ihm, Kain und Abel, ein Brüderpaar, entzweite sich und Kain schlug seinen Bruder Abel aus Neid tot. Und Josef muss gar nicht in die Ferne Familiengeschichte schauen, sondern er kann auf seinen Großvater schauen. Josefs Großvater Isaak überwarf und zerstritt sich mit seinem Bruder Ismael und die beiden gingen getrennte Wege. und deren Frauen wünschten sich gegenseitig den Tod an den Hals. Übrigens, die Juden berufen sich auf Isaak als ihren Stammesvater und die Araber auf Ismael, dessen Bruder, als ihren Stammesvater. Und noch heute gibt es religiöse Gruppen, die den Nahostkonflikt genau damit begründen. Weil damals Isaak und Ismael sich zerstritten haben, deshalb hassen wir euch Juden, deshalb hassen wir euch Palästinenser. Josef möchte diesen Kreislauf durchbrechen, denn auch sein Vater Jakob überwarf und zerstritt sich ja mit seinem Bruder Esau. Und auch deren Ehefrauen waren sich wieder Spinnefeind und wünschten sich gegenseitig den Tod an den Hals. Josef möchte nicht, dass sich dieses Muster immer wieder wiederholt, nicht in seiner Generation und möglichst auch nicht in den Generationen, die nach ihm kommen. Psychologen, Therapeuten, Seelsorger haben erkannt, dass es Muster gibt, die sich immer wieder vererben, wenn sie nicht durchbrochen werden, wenn sie nicht benannt werden, wenn sie nicht verarbeitet werden. Es sind sogenannte Geheimnisse, Schattenseiten der eigenen Familiengeschichte. Und die Therapeuten, die Seelsorger wissen, wenn man sich diesen Dingen nicht stellt, dann wiederholen sie sich. Dann tauchen Muster immer wieder auf, die nicht das Leben fördern, sondern das Leben zerstören. Und deshalb beschließt sich Josef aus guten Gründen, keine Rache zu nehmen. Er möchte dieses Kreislauf der Entzweiung der Geschwister endlich durchbrechen. Auf Bitterkeit, auch wenn sie begründet ist, zu verzichten. Auf Bestrafung, auch wenn sie verdient ist, zu verzichten. Das ist eine Tugend, die man selten antrifft. Und bei Josef erlebt man sie. Im Talmud steht, nur der Gerechte verzeiht, ohne zu vergessen. Deshalb ist Josef gerecht. Denn er verzeiht, obwohl er die Geschichte kennt, die ihm widerfahren ist. Er verzeiht. Und die Josefs Geschichte endet in der Bibel so, wie ein Happy End, Ende gut, alles gut, wie im Märchen. Dass Josef mit seiner Familie und seinen Brüdern in Ägypten lebte, versöhnt und friedlich und zufrieden. Niemand kommt als Gerechter auf die Welt, man wird es. Niemand kommt als Gerechter auf die Welt, sondern man wird es durch sein Leben. Und wer ein Gerechter sein will, der muss an sich selbst arbeiten, damit er es wird. Es liegt an dir und es liegt an mir. Es ist deine und meine Entscheidung, ob wir als Gerechte in den Himmel eingehen wollen oder nicht. Das ist nicht eine Gabe, sondern das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich möchte der Bitterkeit und dem Raum, all dem Schlimmen, was mir widerfahren, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn begegnen, sondern ich möchte vergeben, verzeihen. Und das Interessante ist, weil Josef seinem Groll keinen Raum gab, deshalb ging ja die jüdische Geschichte weiter. Was wäre gewesen, wenn die Brüder gestorben wären? Es gäbe kein Volk Israel, was sich auf diese 12 Brüder beruft, die dann in Ägypten lebten und die dann aus Ägypten später durchs Rote Meer ausgezogen sind, zurück ins gelobte Land. Josef hatte die Chance, die Geschichte des Volkes Israel hier ein Ende zu setzen und er entschied sich dagegen und deshalb gibt es dieses auserwählte Volk bis heute mit ihrer langen Geschichte. Josef war der Wendepunkt, dass dieses Volk nicht untergeht. Deshalb, weil er Israel gerettet hat als ganzes Volk, deshalb hat er den Ehrentitel Zadik, der Gerechte, bekommen. Zu Recht. Er hat sich entschieden, ich möchte gerecht in meinem Leben handeln. Und deshalb ist er ein Zadik geworden. Boas hat gesagt, wie wird diese uralte Geschichte zu meiner und zu deiner Geschichte? Und Josef hat in Ägypten 2 Söhne bekommen, mit 2 komischen Namen, Manasse und Ephraim. Aber diese beiden bewusst gewählten Namen der beiden Söhne sind Zeugnis für den Lebensweg von Josef. Von der Verwandlung vom Lieblingssohn, vom eingebildeten Lieblingssohn hin zum Gerechten. Der Name des Erstgeborenen Manasse bedeutet nämlich, Gott hat mich vergessen lassen all mein Leid. Gott hat mich vergessen lassen all mein Leid. Und damit ist nicht gemeint, dass das Gedächtnis gelöscht wurde und er sich nicht mehr an seine Geschichte und an das Schlimme, was ihm widerfahren wurde, erinnern kann. Das nicht. Josef weiß sehr genau, was er als Sklave erlitten hat, was er im Gefängnis erlitten hat, was er von der Frau von Potiphar erlitten hat und, und. Aber er entscheidet sich, dass er dieses Leid vergisst, indem er es nicht anrechnet, nicht immer wieder hochholt und vorwirft, sondern indem er es wegnimmt. Manasse, Gott hat mich vergessen lassen, alle meine Leiden. Der Ärger, der Frust, die Bitterkeit über alles Ungerechte, was ihm widerfahren ist, dem hat er keinen Raum gegeben. Eben nicht Aug um Aug, Zahn um Zahn, sondern Vergebung, Aussöhnung, Versöhnung. Und ich denke, Josef hat nicht umsonst oder nicht zufällig diesen Manasse zuerst geboren, dieses Gott hat all mein Leid von mir genommen. Sondern erst als er diesen Manasse gebären konnte, als seine Frau ihm diesen Manasse schenkte, Gott hat all das Leid weggenommen, vergessen gemacht, konnte er sein zweites Kind gebären, den Ephraim. Und Ephraim bedeutet, Gott hat mich doppelt gesegnet. Gott hat mich gesegnet, hat mir ein Leben im Überfluss gegeben. Und die Reihenfolge ist total entscheidend. Erst wenn ich dem Leid keinen Raum mehr in meinem Leben gebe, soll er mich versöhne, dann kann der Segen Gottes in deinem Leben wieder sichtbar werden. Dann kann Leben gelingen. Manasse hat ihn auf Ephraim den doppelten Segen vorbereitet. Und damit wird die Geschichte zu deiner Geschichte. Vielleicht sogar am Anfang eines Jahres, am Jahres 2017er. Ist es Zeit, dass du vielleicht mal einen Manasse gebärst. Dass du mal vergisst, verzeihst, vergibst. Ich weiß nicht genau, was in deinem Leben alles vorgefallen ist, aber ich weiß ziemlich sicher, dass dein Leben nicht nur ein Ponyhof war, sondern dass du Unrecht widerfahren hast, dass du schlimme Dinge erlebt hast, vielleicht sogar so wie Josef, zu Unrecht, dass du wusstest, ich habe Recht. Und trotzdem wurde der Stab über dich gebrochen. Und du hast die Möglichkeit, suhle dich in deinem Groll und in deiner Bitterkeit. Kratze die Wunde immer wieder auf. So kann man leben. So leben auch viele Menschen. Oder du machst es wie Josef und sagst, nein, ich möchte diesen Manasse gebären. Ich möchte endlich diesen Groll vergessen, nach hinten tun, wegnehmen lassen, dank und durch Gottes Hilfe. Damit dann das Leben in Fülle kommt, das gute Leben. Dass Ephraim im Leben wahr wird, dieser doppelte Segen Gottes. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn du den Eindruck hast, du drehst dich immer nur im Kreis, und es kommt kein guter, positiver Durchbruch, dann liegt es daran, dass du vielleicht endlich ein Manasse gebären solltest in deinem Leben. Dass du Gott bittest, dass er dich vergessen lässt, dass er dir Kraft zum Verzeihen, zum Vergeben, zur Versöhnung schenkt, damit du bereit wirst für den doppelten Segen Gottes, dass du bereit wirst für Ephraim, für das gute Leben in Zukunft. Denn es ist lebenswichtig, ein Manasse zu bekommen, damit auch ein Ephraim geboren wird. So möchte ich noch beten zum Schluss. Guter Gott, in vielen sind wir so festgelegt, aufgrund unserer Gene, aufgrund unserer Familie, aufgrund unserer Prägungen. Aber die Josefs-Geschichte macht auch deutlich, dass unser Lebensweg nicht einfach in eine Richtung gehen kann, sondern dass wir an Wegkreuzungen stehen und dass unsere Entscheidung unserem Leben in die richtige oder in die falsche Richtung führen kann. Und ich weiß, wie schwer es ist, Verletzungen, Enttäuschungen, Zorn, Groll, Wut, Ärger vergessen lassen. Das ist oftmals leichter gesagt als getan. Aber du bist ein Gott, der versöhnt, du Jesus Christus bist ans Kreuz gegangen, um uns mit uns selbst und dieser Welt zu versöhnen. Und so möchte ich dich bitten, dass du demjenigen, der sich wünscht, einen Manasse zu gebären, dass du ihm wirklich Kraft gibst, dass du ihm Mut gibst, dass du ihm zeigst, dass es wichtig ist, dieses Leid und diesen Groll zu vergessen, damit es dann so wie Josef zum puren Leben führen kann, zum Leben in Fülle, das Leben gelingen kann, das Leben wächst, dass tatsächlich dieser Ephraim im Leben geboren werden kann. Begleite mich, begleite uns und gib uns Kraft, dass wir an den Wegkreuzungen des Lebens uns für einen Manasse und einen Ephraim entscheiden, damit Leben gelingt.